und du kannst in dieser Zeit schon erkennen, ob dein Content, den du gerade hochgeladen hast, viral geht oder nicht, ob der eine gute Reichweite bekommt oder nicht. Und das kann man relativ schnell herausfinden.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen und Kohle mit Daniel und Jasmin. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vor allen Dingen, weil heute eine richtig spannende Folge auf euch wartet, nämlich zu Content-Strategien und wie man richtig und erfolgreich bei Instagram postet.
Also ich merke schon, du bist richtig begeistert, du hast richtig Lust. So ein fröhliches Intro, glaube ich, habe ich von dir noch nie gehört.
Ich bin froh, dass es jetzt geht.
Also es ist genau dein Thema wahrscheinlich jetzt auch, ne? Content-Strategie.
Ja, tatsächlich habe ich mich schon damit viel auseinandergesetzt und freue mich halt auch, dass wir da jetzt heute drüber reden. Wir haben uns zu diesem Thema eigentlich noch gar nicht so doll ausgetauscht, würde ich sagen, und bin auch gespannt, was deine Meinung zu dem Thema ist. Und ich würde sagen, unsere Zuhörer erwartet auch heute einfach, wie man erfolgreich Content posten kann, was bei der Planung des Contents zu beachten ist. Und dann gehen wir einfach drauf ein, wie habe ich das gemacht? Wie hast du das gemacht? War das immer bewusst oder war es auch vielleicht unbewusst?
Definitiv. Und vielleicht starten wir ganz am Anfang erstmal damit, weil es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das neue deutsche Wort Content noch nicht kennt.
Ja.
Was ist denn das überhaupt? Also Content für uns Creator ist es ganz klar. Content Creator ist ja so ein schönes Wort. Das ist im Grunde einfach der Inhalt, also das, was wir machen. Ne, ja. Unsere Bilder, unsere Videos, unsere Stories, das ist unser Content und der verfolgt natürlich eine gewisse Strategie.
Und natürlich, vor allen Dingen hauptsächlich, sind es ja auch unsere Rezepte. Ne?
Ja.
Also das ist ja halt unser Inhalt, also das, womit wir uns halt den ganzen Tag beschäftigen. Und das sind ja bei uns beides halt basal gesagt einfach die Rezepte und dann gehört dazu noch die Videos und die Bilder.
Definitiv.
Genau.
Und die sind nicht zufällig, so wie sie sind. Das kann man schon mal vielleicht vorweggehen.
Ja, ich würde da auch schon sagen, ich glaube, dass es am Anfang Zufall ist. Und ich glaube, mit der Zeit, und wir machen das jetzt ja auch schon jahrelang, hat man sich natürlich überlegt, was zu einem passt und was zu einem Profil passt. Und ich würde auch vielen Menschen, und ich glaube, mir ging es am Anfang auch so, man hat ja ein Thema, über das man halt in seinem Blog, auf seinem Instagram-Account, wir konzentrieren uns auch einfach auf Instagram, weil das halt unsere beiden Hauptkanäle jetzt auch sind. Genau.
Genau, also das Thema Content-Strategie, also was will ich mit meinem Inhalt überhaupt für ein Ziel verfolgen, das ist natürlich in unserem Bereich für diverse Plattformen relevant. Für einen Blog ist es wahrscheinlich noch ein bisschen relevanter, als es für Instagram ist. Aber das lassen wir erstmal außen vor, weil wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Instagram und haben da unsere Erfahrungen und unsere Strategien.
Genau, und ich würde auch sagen, das ist ganz schön für all diejenigen, die halt mal hinter die Kulissen schauen möchten,
genau,
was wir halt uns dabei denken, aber auch für all diejenigen, die gerade am Anfang sind oder noch weiter vorne, also noch nicht so weit sind, wie wir halt sind, können wir halt einfach auch ein paar Tipps an die Hand geben, was da alles dazugehört, ne?
Absolut, also es hat auch ein bisschen was, da kann man schon mal vielleicht vorwegnehmen, mit Branding zu tun, also der eigenen Aufbau einer eigenen Marke. Wie mit wiederkehrenden Elementen oder mit bestimmten Catching Phrases oder so. Das gehört schon dazu, sodass der Nutzer halt einen Wiedererkennungswert hat und sofort weiß, ey, dieses Bild, dieses Rezept, das muss von dem sein, ohne dass man den gesehen hat oder das gelesen hat.
Genau. Und ich würde auch sagen, man hat ja auch direkt am Anfang, wenn man jetzt erstmal seinen Instagram-Account aufmacht, hast du ja einen bestimmten Namen, ein Thema, worum es in diesem Account gehen soll. Manche haben sehr viele Themen. Bei uns ist es ganz klar, Rezepte, Tipps und Tricks rund um die Küche und da geben wir auch mit unserem Namen schon einiges vor. Hattest du eigentlich immer den Namen oder hieß du auch mal anders?
Ich hab schon immer den Namen für Italian Cook. Das ist damals, hat mich ja eine Freundin überredet, die selber Instagram macht, mich da anzumelden und ich weiß noch, da waren wir in München auf irgendeinem Event von der alten Arbeit und dann habe ich mir halt überlegt, okay, ich bin Italiener, ich habe zu der Zeit noch viel Sport gemacht und ich koche gerne und so ist halt eigentlich so diese Wortneuschöpfung für Italian Cook entstanden. Ich habe geguckt, das ist noch frei, dachte mir, ja cool, das ist noch frei, kann ich mir sichern und ja, seitdem heiße ich so.
Ja, das ist ja auch einzigartig. Also ich muss halt sagen, das war halt bei dir, habe ich das so in der Konstellation gibt es das halt auch so noch nicht. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich erstmal so ein Pseudonym hatte mit irgendwie Buchstaben und Zahlen und irgendwann habe ich mich dann halt 15 Minuten Rezepte auch schon genannt. Und hatte tatsächlich ich glaube, nach einem halben Jahr voll die Krise und habe mir gedacht, ich muss mich umbenennen. Ich wollte das persönlicher gestalten und irgendwie, ne, weil 15-Minuten-Rezepte kann ja quasi jeder heißen, da steckt ja nichts von mir drin und wollte halt eigentlich ein breiteres Spektrum auch haben an Rezeptoptionen und habe ganz lange überlegt und ich hätte mich fast umbenannt. Im letzten Moment habe ich dann gedacht, nee, ich glaube, ich lasse es doch. Und ich glaube, das war auf jeden Fall meine richtige Entscheidung, weil das schon ja so eine Signalwirkung hat. Ne? Und ich denke schon, dass es auch wichtig ist, dass der Name halt schon alleine etwas aussagt über den Kanal, womit ich mich natürlich auch eingeschränkt habe mit diesen 15 Minuten, weil dann natürlich die Erwartungshaltung an den Konsumenten, die ist natürlich gegeben. Und habe dann aber auch meinen Weg gefunden, da so meine Strategie auszuarbeiten, genau. Okay, dann lass uns mal einfach beginnen, Daniel, und die Bedeutung einer Content-Strategie einfach so ein bisschen diskutieren.
Definitiv. Warum ist das überhaupt wichtig? Also klar, wenn du jetzt erfolgreich sein willst als Foodblogger oder als Food-Creator, so wie wir das sind, dann kann das auch mit Zufall passieren. Gibt genug Beispiele, wo das so ist. Aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn man das wirklich professionell sich auch mal verfolgt und sich überlegt, was zeige ich denn oder was möchte ich denn zeigen und da eine konsistente Linie fährt. Bei mir ist es ja dann in dem Fall ganz klar, es sind Rezepte, wie bei dir auch, aber alle so ein bisschen auf den italienischen Touch. Also ich habe viele italienische Rezepte, erkennt man in meinem Namen schon. Ich mache nicht ausschließlich italienischen Content, aber ich schaue halt schon, dass viel Pasta immer mit dabei ist und vor allen Dingen, dass man die Sachen wirklich schnell und einfach nachmachen kann und dass es halt jeder kann. Dass die sehr gut beschrieben sind, die Rezepte. Und das ist so ein bisschen meine Strategie in dem Sinne, sodass die Leute halt genau wissen, beim nächsten Rezept, was der postet, wird es auch wieder so sein, wie das, was ich bisher hatte.
Ich finde bei dir auch immer noch das Merkmal, was mir immer auffällt, ist, dass du schon viel Input auch noch gibst, wie dann halt das Originalrezept sein sollte. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Das ist ja bei mir eher weniger, weil das bei mir halt nicht der Schwerpunkt ist. Aber dann differenzierst du zwischen unterschiedlichen Käsesorten, ob man jetzt Parmigiano nehmen soll oder Pecorino Romano, genau, oder sowas. Da ist halt erstmal für viele, macht es gar keinen Unterschied, ist in irgendein Hartkäse so. Und das finde ich halt schon interessant, das sind halt auf jeden Fall Mehrwerte, die du halt auf deinem Kanal auch bietest und was man auch irgendwie erwartet.
Ja, ganz genau. Also das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was hebt mich von den anderen ab? Also hübsche Fotos oder Videos, das kann jeder machen. Ne? Jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, kriegt das hin. Rezepte nachkochen, das kann man auch. Aber wie reichert man das Ganze halt an? Ob es jetzt super spektakuläre Geschichten sind oder halt durch zusätzliche Informationen oder halt einfache Tricks. Ich kann mich nur daran erinnern, vor so 2-3 Jahren oder ich sag mal 3-4 Jahren, als das Ganze so angefangen hat, auch langsam mit den Reels auf Instagram, es hat kein Schweiner draußen hat Pastawasser in die Soße gemacht. Ich anfangs auch nicht.
Die Soße?
Ja, in die Soße, sagt man im Pozzo. Na, es hat einfach keiner gemacht, weil jeder hat sich gedacht, warum soll ich das Kochwasser in die Soße machen? Und mittlerweile weiß das jeder und macht das auch fast jeder. Na, in den ganzen Videos, egal ob es ein Deutscher ist, ein Italiener oder was auch immer. Und das machen mittlerweile viele, weil es einfach die Soße verbessert, die Bindung reinbringt, das Salz reinbringt. Na, so wie das in Italien tatsächlich gemacht wird. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass man das so machen kann oder so machen sollte. Zu einer gewissen Zeit habe das immer wieder gemacht und mittlerweile ist es ganz klar, es sind fast alle meine Videos drin, andere machen sie mittlerweile auch. Ich will nicht sagen, dass ich damit angefangen habe, aber das sind so Sachen, ne, das ist ein Mehrwert halt, den man vorher nicht kannte, der das Leben oder das Kochergebnis einfach besser macht.
Und bei mir auf dem Kanal geht es natürlich um die 15 Minuten erstmal. Ich habe das ja ein bisschen eingegrenzt oder halt so für mich erweitert das Spektrum, dass ich auch sage mal 15 Minuten Vorbereitung und dann kannst du mal 30 Minuten in den Ofen. Aber es geht, beinhaltet natürlich auch, dass es einfach sein soll. Also das ist nichts Kompliziertes, nichts, was zu lang ist, nichts aus zu vielen komplexen Zutaten. Und so wähle ich auch ganz bewusst meine Rezepte aus. Und damit schränke ich mich aber auch ein in vielerlei Hinsicht. Und ich koche gerne am Wochenende privat, wirklich lange und ausgiebig und mit vielen Töpfchen und Tausenden an Gewürzen, passt aber nicht zu meinem Content.
Ja.
Und deswegen poste ich es dann halt in der Regel nicht. Es gibt mal Ausnahmen, aber wirklich zu 99,9% nicht. Weil es nicht das ist, was man erwartet und ich denke auch nicht, dass es dann halt bei der Community so gut ankommen würde.
Ja.
Die Masse möchte halt schnelle, einfache Rezepte mit wenig Zutaten und das gebe ich ihnen. Und so suche ich meine Rezepte aus. Und ich würde sagen, da kommen wir direkt in das nächste Thema, nämlich hochwertiger Content. was ist das, hochwertige Inhalte so zu produzieren?
Ja, definitiv. Ja, also das, was du gesagt hast, viele sagen dann, ja, poste das doch einfach, ne? Oder ich fände das ganz toll. Ja, das funktioniert aber leider nicht, ne? So gerne ich auch manche Sachen hochladen würde. Also es gibt manche Sachen, die mache ich für den Blog, die lade ich aber nicht auf Instagram hoch, weil ich genau weiß, dann klicken da nur 500 Leute drauf oder sowas und dann ist das einfach schlecht für den Instagram-Account, auch wenn ich vielleicht die paar Leute damit zufriedenstelle, die das gerne hätten, dieses Rezept auch auf Instagram. Aber das bringt mir mit meinem Account nichts, weil jeder Beitrag, der schlecht performt, der ist schlecht für die Account-Gesundheit, sag ich mal. Wenn ich nur Beiträge hochlade, wo der Großteil nicht mit interagiert, was passiert dann? Der Algorithmus von Instagram wird meinen Account schlechter einstufen und potenziell weniger Leuten ausspielen. Nicht nur neuen Leuten, man könnte ja sagen, mit 500.000 Follower, das reicht mir, ne? Die möchte ich einfach nur erreichen. Nee, selbst den eigenen Followern wird das nicht ausgespielt, weil die damit nicht interagieren. Ne? Dann denkt Instagram, das ist nicht relevant für die und zeigt es denen nicht. Und dann muss ich immer die Frage stellen, okay, will ich jetzt wirklich das hochladen, was ich hochladen will, oder lade ich das hoch, was zu meinem Content passt? Also überlege ich mir ganz klar, welche Rezepte passen zu meinem Content, zu meiner Zielgruppe auch. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Content-Strategie.
Zumal man ja auch sehr viel Arbeit und Zeit in das Erstellen von Inhalten, Rezepten und Bildern investiert. Und da möchte ich halt auch, dass das gesehen wird. Also man macht das ja auch zum einen natürlich, dass der, wie du sagst, dass es halt gut für den Kanal ist. Aber auch, ich möchte diese Arbeit mindestens, dass das dann halt meine Community auch sieht. Und wenn ich aber weiß, das kommt nicht so gut an, dann tue ich es lieber auf dem Kochblog und dann ist es entspannter. Oder ich mache es nur in der Story und diejenigen, die das möchten, ziehen sich's raus. So.
Absolut.
Genau. Und da kommen wir jetzt schon zum nächsten. Ich denke,
dass ich es wieder sehe. Da war nämlich schon was
Wichtiges. Achso. Ich finde wichtig den Wiedererkennungswert auch von Videos. Ich finde, da bist du auf jeden Fall, du hast immer eine ähnliche Perspektive oder sogar die gleiche Perspektive.
Ja.
Da geht es halt um Bearbeitung der Bilder. Da geht es aber auch um, wie du das etwas filmst. Und ich finde, man erkennt schon, ich erkenne sofort deine Videos, wenn die in meinem Feed aufploppen. Und von anderen, die ich natürlich auch jetzt irgendwie, andere Food-Creatoren, die ich ja jetzt abonniert habe, natürlich erkenne ich nicht bei allen, aber bei vielen, welcher Content zu wem gehört. Ja. Und das ist ja auch total die Signalwirkung. Du siehst noch nicht mal den Namen und weißt, okay, das ist von Daniel.
Werbung.
Kurzer Break in unserem Podcast, denn wir stellen dir den heutigen Sponsor der Folge vor und das ist wieder Ahead Nutrition. Ahead Nutrition begleitet uns nicht nur auf unseren Social Media Kanälen seit einiger Zeit, sondern ist auch Partner dieses Podcasts seit Tag 1. Und das hat einen Grund, denn wir sind riesen Ahead Fans. Ahead begleitet uns schon seit 1-2 Jahren in unserem Alltag und es kaum mehr davon wegzudenken. Und was bietet Ahead überhaupt an? Ahead steht für maximalen Genuss mit minimalen oder gar keinem Zuckerzusatz. Und das Beste ist, das schmeckt man nicht. Ahead bietet nicht nur Proteinriegel an, sondern auch Schokoriegel. Die schmecken wie die Originale, wo du es nicht merkst, dass da kein Zucker drin ist. Ultimativ lecker. Aber die haben eine riesige, breite Produktpalette, wo es nicht nur Schokoaufstriche gibt, die du zum Frühstück essen kannst, die du auf deine Pancakes machen kannst, die du in deinen Porridge machen kannst oder die du zum Backen verwenden kannst. Nein, du findest auch noch zuckerfreie Sirups, womit du deine Getränke süßen kannst, einen super Geschmack verleihen kannst. Und einer meiner Favoriten sind die Clearways. Das ist quasi eine Proteinlimonade, die du dir anrühren kannst. Und es ist nicht so ein riesiger, schwerer Whey-Proteinshake, sondern es ist einfach eine richtig leckere Proteinlimo und einfacher war das Proteindeckel eigentlich noch nie. Und jetzt Bock hast, Ahead mal auszuprobieren, dann kannst du mit unserem Code kochen maximal sparen. Alle Links dazu in den Shownotes. Also wenn du dir über deinen Content Gedanken machst, dann machst du dir zum einen erstmal über was überhaupt Gedanken, also was für ein Rezept. Und dann ist es natürlich auch noch das Wie, ne? Also wie präsentiere ich das, ne? Wie mache ich die Fotos davon? Oder wie erstelle ich auch das Video davon? Das hat natürlich auch etwas erstmal mit Konsistenz zu tun. Zum einen, dass man das wiedererkennt sofort. Also man hat ja am Anfang, als ich damals gefragt habe, wie kann ich auf Instagram durchstarten, meine Freundin damals, und die meinte ja, du musst wiedererkennbar sein. Deine Bilder müssen wiedererkennbar sein. Das heißt, ich habe einfach angefangen, immer dasselbe Set zu nehmen, denselben Bildaufbau, immer mit kleinen Unterschieden, aber so, dass man sofort sieht, ey, das muss ein Bild von dem sein. Weil das sieht anders aus als alle anderen und das sieht genauso aus wie das, was ich schon 5-mal gesehen habe, gefühlt. Das ist bei Bildern ganz wichtig, aber auch bei Videos kannst du das halt machen, indem du, wie du gerade gesagt hast, immer eine ähnliche Perspektive hast, indem du einen bestimmten Erzählstil hast, das ist auch immer ganz wichtig, und dass du halt wirklich einfach viele schon zeigen, wie man irgendwie eine Zwiebel schneidet, um da einen schönen Effekt zu haben oder schöne Sounds. Und ich denke mir immer, das ist doch vollkommen unnötig, weil Leute wissen, dass man Zwiebeln schneidet. ich schmeiß doch lieber die Zwiebeln in die Pfanne und erzähle ein bisschen was dazu, was andünsten ist. Oder zeige einfach den tatsächlichen Kochprozess, als dass ich zeige, wie man die Zutaten schneidet.
Ja.
Das ist so ein Ding, was ich sehe oder was ich mache. Und da ist Wiedererkennbarkeit und Konsistenz ist das absolut Wichtigste in der Frage, wie erstelle ich meinen Content und wie wird der Teil von meiner Strategie.
Obwohl ich auch sagen muss, ich finde, da gibt es auch einen kleinen Widerspruch, denn ich habe schon das Gefühl, dass gewisse Trends halt auch gerade bei den Reels gibt, mal mit Voice-Over, ne? Das heißt also, das wird zu dem Video gesprochen, dann nur mit Musik, dann sind mal ganz schnelle Cuts, also dass die Bilder ganz, ganz schnell durchlaufen, dann ist es mal wieder so, dass es vorgespult wurde, dass man eben die manche Bewegung sofort, und ich finde schon, dass man da schon auch ein bisschen immer mit dem aktuellen Vibe so ein bisschen mitgehen muss, weil ich glaube, dass die Zuschauer sich an einen gewissen Stil gewöhnen und sagen und das dann bevorzugen. Und deswegen finde ich, das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Ich glaube, du bist da sehr beständig. Ich bin da nicht ganz so beständig in dem Aufbau des Videos und der Fotos, so wie du. Also ich glaube, bei dir ist schon sehr...
Ja, ich passe mich da aber auch an, muss ich sagen. Ich versuche, meine Basis quasi beizubehalten, aber gerade dieses Thema mit diesen schnellen Cuts, das ist was, was ich bewusst rein implementiere. Beim Beginn vom Video eine ganz kurze Szene, noch eine kurze Szene, noch eine kurze Szene aus dem Video von später. Und dann geht's erst los. Und diese kurzen Szenen vom Anfang kommen dann irgendwann später erst rein. Das habe ich früher nicht so gemacht.
Ja.
Das mache ich jetzt heute auch immer mit dem Loop, auch ganz wichtig. Dass quasi, wenn das Video entdeckt wird über die Explore-Page, dann läuft das ja automatisch immer wieder von vorne los.
Loop heißt quasi, dass der Anfang und das Ende des Videos sozusagen ineinander übergehen, dass es quasi wie so ein Dauerkreisel laufen könnte.
Genau.
Ne? So eine Dauerschleife.
Das ist dann quasi eine Videoszene, die wird einmal in die Mitte durchgeschnitten und das Ende von dem Video kommt dann an einen Anfang, sodass das halt einfach flüssig durchlaufen kann, und dann enden meine Reels meistens so mit: Folgen mir für mehr Rezepte und dann...
Und
das Video beginnt mit denn.
Ach so.
Denn diese Pasta ist unfassbar lecker. Und dann hört sich das so an: Folgt mir für mehr Rezepte, denn diese Pasta ist unglaublich lecker.
Ja.
Na, so.
Stimmt, das machst du ganz häufig, das habe ich selten gemacht. Was aber auch sehr wichtig ist, um erfolgreichen Content hochzuladen, beziehungsweise wenn er hochgeladen ist, dass er erfolgreich läuft, ist, dass so die ersten paar Sekunden, ich würde 3, 4, 5 Sekunden sagen, sind super entscheidend dafür, ob das Video weitergeguckt wird oder nicht. Ich habe das schon mal gemacht, ich habe ein Video geschnitten, habe den Anfang verändert. Das eine hatte wenig Aufrufe, das andere hatte ganz viele Aufrufe, weil der Anfang bei dem einen zu lang war. Es war zu langweilig, es hat die Leute nicht gecatcht und da bleiben sie nicht dran. Und das ist halt wichtig. Du musst in den ersten wenigen Sekunden entscheidet sich, gucke ich dieses Video weiter oder nicht.
Definitiv, da hast du vollkommen recht. Also die ersten Sekunden sind entscheidend, und was da auch wunderbar hilft, was wir beide nicht haben, ist eine Catching Phrase. Und was das ist zum Beispiel dieses Hallo. Viele Hörer werden das kennen. Das ist vom Sven, vom Teichners Pizza Palace.
Nee, kenn ich.
Der beginnt jedes seiner Videos, das hast du hundertprozentig schon mal gehört. Und das ist, der beginnt jedes seiner Videos genau mit diesem Hallo und endet das mit Tschüssi. Und dann erzählt er halt irgendwas. Und das ist so prägnant, das ist halt eine unfassbare Catching Phrase, die immer wieder da ist, die Leute sofort abholt, wo sie genau wissen, jetzt geht's los, das bin ich. Das hat einen unfassbaren Einfluss auf das Branding. Das machen US-Content-Creator, machen das ganz krass. Also es gibt einen, der schmeißt jedes Mal ein Messer in seinen Holzblock und das bleibt drin stecken. Das ist zum Beispiel einer. Dann gibt es eine Creatorin, die hat innerhalb von einem halben Jahr 4 Millionen Follower aufgebaut. Die zeigt in jedem Video einen doppelten Mittelfinger. Ja, denkst du auch, okay, was
ist das? Aber bist du direkt dabei, ne?
Aber, ja, da bin ich direkt dabei. In jedem Video ist der doppelte Mittelfinger drin. Und es gibt ganz viele Beispiele. Es gibt zum Beispiel Chili Pepper Cooks, heißt der. Der hat meistens eine Mütze auf und in jedem Rezept baut er eine Chili rein. Und dann sagt er immer, and you don't forget about the Thai Chili Pepper. Dann holt er die Chili Pepper aus seiner Mütze raus und baut ihn das Rezept ein.
Ah.
Und das sind unfassbare, ich sag mal, Branding-Aspekte, die du unverwechselbar damit mit den Typen, mit dem Content verbindest, und du weißt sofort, wenn das kommt, das ist von dem. Du wartest schon da drauf, die Leute warten da drauf.
Ich weiß, und ich finde, rein aus der Business-Perspektive total unterstütze ich das und finde es gut, aber es ist für mich zu businessmäßig. Ich könnte das nicht. Ich bin halt auch nicht so. Ich mag das lieber, dass ich das halt mal so und mal so. Ich weiß, dass es dann halt so einen bestimmten Branding-Charakter von mir, dass es den dann nicht gibt. Aber mir ist das zu peeled. Auch, also es ist so wie, das ist nichts für mich. Also ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber es ist ja, wie so ein Schema, dann bist du so eine Figur in dem Sinne und ich bin lieber so frei und mache das jedes Mal ein bisschen anders.
Genau, du hast dann dadurch einfach den Vorteil, dass du flexibel bist und immer auf den Trend mitgehen kannst. Ne, das ist auch eine Art von Content-Strategie, ne, dass du halt bei deinen, ich sag mal, schnellen Rezepten bleibst, aber die Art, wie du sie präsentierst, immer auf den aktuellen, ich sag mal, Hype
bist. Genau.
Ne, ja. Jetzt gerade sind vielleicht irgendwelche besonderen Cuts angesagt oder weiß ich, ganz kurze Reels, ganz lange Reels, du kannst es halt immer anpassen. Wenn du dich quasi auf so ein Branding eingelassen hast, dann kannst du das plötzlich nicht weglassen, weil dann funktioniert das nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Da hast du vollkommen recht. Und ich sag mal, dein Erfolg auf Instagram gibt dir definitiv recht, was das angeht. Ne? Andere US-Kreatoren, die sowas machen, sind auch erfolgreich. Die Frage ist halt nur, wenn das nicht mehr angesagt ist, was machen die dann? Bleiben die dabei? Ne? Ich weiß im Kopf, dass ich ganz viele irgendwie gar nicht mehr gesehen habe dann.
Ja.
Ne, die werden mir immer zufällig angezeigt, ich folge dir nicht, die werden mir angezeigt, ich sehe die immer wieder, auf einmal hört es auf.
Die so ein Branding haben oder ja, die keins haben?
Die so ein Branding haben und dann ist es irgendwann weg. Und
ja, weil die so ganz schnell, du kannst halt dadurch super schnell gehypt werden und dann kannst aber auch, das ist ja immer so, wenn es halt so ganz krass nach oben geht, kann es auch ganz krass nach unten gehen. Ich finde, da ist jetzt dieser eine Punkt, ich finde es auch interessant zum Beispiel, dass einige Rezepte bei mir auf dem Kanal auch funktionieren und die bei dir nicht unbedingt funktionieren würden. Da muss jeder halt auch für sich herausfinden, was sind die Rezepte, die bei mir immer funktionieren und die mir Reichweite geben, wo Leute gerne zuschauen. Und ich finde trotzdem ist für mich persönlich der Struggle dann da drin, bei mir kommt zum Beispiel immer irgendwas mit Teig und Käse, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit nur Teig und Käse posten. So dass ich immer mal wieder halt auch einige Videos drin habe, damit ich ganz viele wieder erreiche und dann halt auch mal wieder gute, solide Rezepte, die vielleicht nicht mehr ganz so viele erreichen, die aber einfach einen ganz krassen Mehrwert für meine Community bilden.
Ja.
Food Facts der Woche.
Heute kommen wir zum Food Fact der Woche. Ich habe für dich heute kein Quiz mitgebracht, sondern wir haben das ja sonst immer, dass wir drei Antworten zur Verfügung stellen. Entweder ist eine richtig oder zwei oder wie auch immer. Ich habe für dich heute die Frage, die ich schon ganz häufig gestellt bekommen habe. Warum ist die Banane krumm?
Ich habe irgendwie mal gehört, weil sie entgegen des Lichts wächst. Das hat man früher immer irgendwie gesagt.
Ja.
Oder weil sie sich zum Licht streckt oder irgendwie so. Weil sie wächst ja so vom Stiel nach unten hin und dann krümmt sie sich nach oben zum Licht.
Ja, tatsächlich ist es richtig, was du sagst.
Boah, das geht.
Die Schwerkraft wirkt mit. Zuerst wächst ein grüner Trieb nach oben. Wenn das Büschel, die wachsen ja so an Büscheln, nämlich zu schwer wird, neigt er sich nach unten. Und diese kleineren Bananen wachsen erst nach unten, aber weil sie halt das Licht suchen, drehen sie sich halt dann quasi um und sind dann halt krumm.
Krass.
Das hast du gut gemacht.
Ja, das reiht sich ein in meine Serie.
Ich glaube, es steht schon, du hast, glaube ich, bis jetzt noch nichts falsch gehabt, oder?
Ja, es war aber auch viel geraten. Und gut, das ist ja auch, ja.
Gut.
Ich mache noch zwei richtig und dann freue ich mich.
Sehr nett. Guti.
Also bis zum nächsten Mal.
Jo.
Also wir haben jetzt schon viel über das Was gesprochen, auch über das Wie gesprochen. Jetzt ist noch die Frage, wann.
Ja.
Und später auch die Frage des Wo, ne, wo der Content stattfindet. Also ich würde erstmal sagen, fragen wir doch mal, ich frage dich jetzt mal, hast du einen speziellen Zeitpunkt, wann du etwas hochlädst? Oder ist das vollkommen flexibel, wenn du gerade Bock drauf hast?
Nee. Also ich glaube, das ist halt ein Punkt, den auch richtig viele falsch machen. Weil du kannst nicht einfach um Mitternacht ein Video hochladen, dann sieht es ja keiner. Du musst schon wissen, wann ist meine Community online. Und das ist sollte, und das habe ich halt immer schon so gemacht, dass du einen bestimmten Zeitpunkt hast, so eine bestimmte Uhrzeit. Es hat sich irgendwann herausgestellt, dass bei mir zum Beispiel zwischen 17 und 18 Uhr im Sommer etwas später sind die Leute am Handy und es muss ja eine Interaktion stattfinden. Das heißt, ich lade ein Video hoch und Instagram möchte in dem Moment, oder ich unterstelle das Instagram, dass dann interagiert wird. Das heißt, es sind Kommentare, die Leute gucken sich's an, die liken oder schreiben mir. So, und je schneller das passiert, und ich würde sagen, das ist so die erste Stunde, nachdem es hochgeladen wird.
Ja.
Erst bis anderthalb Stunden. Muss da was passieren? Und du kannst in dieser Zeit schon erkennen, ob dein Content, den du gerade hochgeladen hast, viral geht oder nicht. Ob der eine gute Reichweite bekommt oder nicht. Und das kann man relativ schnell herausfinden.
Definitiv.
Und das sind auf jeden Fall so die erste Stunde, anderthalb, zwei Stunden nach dem Hochladen des Videos. Und dann musst du aktiv werden. Du kannst nicht irgendwas hochladen und dann schlafen gehen. Kannst du schon machen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gesehen wird, nicht so gegeben. Das heißt, du bist dann in deinen Antworten. Du musst dann halt antworten, wenn die Leute dir antworten. Wenn die schreiben unter deinem Rezept, dann musst du halt eine Interaktion haben. Du musst dann zurückantworten, ein Herzchen dalassen, vielleicht auch nochmal die älteren Beiträge kommentieren und dann, um die Leute wieder abzuholen.
Ja.
Und dann darf man nicht schlafen, das darf man halt nicht vergessen. Und generell ist ja das eine Plattform, wo du einfach viel da sein sollst. Was machst du da?
Du redest an dem Mikrofon vorbei. Dreh das mal ein bisschen in die Richtung. Jetzt ist besser. Du redest die ganze Zeit dran vorbei.
Also,
ist nicht so schlimm, aber du hast die ganze Zeit immer so daneben geguckt. Und,
ne? Weil ich dich sehen will.
Machst du mal auf.
Jetzt?
Machst du mal an deinen Laptop. Ne, jetzt ist besser. Okay. Ja, definitiv. Also die Uhrzeit, du hast gesagt 17, 18 Uhr. Das ist auch so ungefähr das, was ich herausgefunden habe. Am Wochenende funktioniert das manchmal auch vormittags.
Um 11.
Ja, genau.
Ja. Ne, so. Oder um 8 schon.
Ja, ich mach's auch meistens so zwischen 10 und 11, ne, wenn die Leute so mit dem Frühstück vielleicht fertig sind, ne, und dann irgendwie, bevor es losgeht und bevor es rausgeht, nochmal schnell das Handy checken. Das mache ich auch ganz oft. Aber definitiv meistens so zwischen 16 und 18 Uhr lade ich was hoch. Ne, dass man halt quasi, wenn die Leute im Feierabend sind und dann das Handy checken oder abends auf der Couch sind, dann wird das ausgespielt. Als wenn das erst um 22 Uhr hochlädt, dann wird das halt überhaupt nicht funktionieren.
Oder so 12 Uhr mittags ist halt auch so eine Todeszeit. Also das funktioniert halt nicht. Am Wochenende, wie du sagst, geht auch schon mal, wenn du um 7 oder 8 was hochlädst. Und was bei mir ja ist, ich glaube, das ist bei dir ähnlich. Es gibt ja einige Accounts, die haben so ein internationales Publikum. Meins ist halt sehr deutsch, Schweiz, Österreich lastig. Das heißt, ich habe auch gar kein Zeitzonenproblem. Das heißt, also wenn du natürlich viele Follower aus den USA auch hast, die sind in einer ganz anderen Zeitzone. Das heißt, du musst dich so ein bisschen denen anpassen. Und bei mir habe ich halt das Glück, dass halt alle einfach hierher sind, aus Deutschland sind. Und oder Deutschland, Österreich, Schweiz, die halt in der gleichen Zeitzone sind. Das heißt, es ist immer 16, 17, 18 Uhr. Sonst müsste man, also das ist zum Beispiel ehrlich gesagt, wenn ich im Urlaub war und ich 6 Stunden Zeitverschiebung hatte, dann bin ich auch schon mal nachts aufgestanden, um zu posten und dann halt ja, zu kommentieren. Also ganz ehrlich, das ist halt, das funktioniert halt sonst anders nicht.
Ja, definitiv. Das musst du auch machen. Also, ne, du musst ja zu der Zeitpunkt dann einfach da sein. Zu dem Zeitpunkt einfach da sein. Und wenn du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, in Mexiko oder sowas bist, dann musst du halt, keine Ahnung, um 12 Uhr mittags deinen Post für abends absetzen oder andersrum, um 12 Uhr nachts. Keine Ahnung. Na, das ist definitiv wichtig. Also,
das hat ja auch was damit zu tun, wenn du antwortest auf deine Community. Und ich meine, das ist ja auch das, wovon wir halt leben oder was uns auch den Mehrwert bietet. Einmal auf der persönlichen Ebene das Feedback zu bekommen, wie gut etwas klappt, ob es nicht gut klappt, einfach direkt das Testing da zu haben. Und aber auch, dass man in Interaktion, dass man mit seinen Followern spricht, die haben ein Problem, die wissen, was weiß ich, was nicht. Und dann kannst du darauf auch antworten. Und ich finde, das ist total wichtig, dass dann halt auch da diese Bindung auch entsteht. Selbst bei so etwas wie Rezepten, ne?
Ja, zum Teil, also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also wenn wirklich konkrete Fragen zu irgendeinem Rezept sind, dann direkt, wenn das hochgeladen wird, definitiv, da bin ich dann auch immer da drunter in den Kommentaren, dann hört das aber irgendwann auf. Wenn jemand ein Rezept kommentiert, was ich vor einer Woche hochgeladen habe, dann ist das super zufällig, ob ich tatsächlich diesen Kommentar noch sehe.
Stimmt.
Na, und wenn man dann eine Frage hat, oder teilweise sind die Rezepte noch viel älter, und wenn man dann eine Frage hat, dann sollte man mir eine persönliche Nachricht schreiben, weil dann höre ich, dann sehe ich das auch und dann kann ich darauf antworten. Weil die Nachrichten versuche ich alles abzuarbeiten, aber ich kann nicht bei 30 Uploads im Monat unter jeden Tag gucken, ob irgendeine neue Frage gekommen ist.
Genau, aber das schaffst du halt, das schafft man halt auch nicht. Deswegen ist man halt so 1-2 Tage dabei, aktiv in den Kommentaren und dann, das ist ja bei Instagram halt so, die Posts veralten halt auch schnell. Ne? Der Feed, der veraltet und du scrollst dreimal runter.
Genau. Dann lass uns jetzt dann nochmal über das Wo sprechen. Also wo findet denn überhaupt Content statt und machst du da Unterschiede, was du in Story machst, was du als Bild machst, was du als Reel machst oder vielleicht hast du noch andere Sachen, die du bespielst?
Du meinst jetzt nicht nur auf Instagram bezogen?
Nee, auf Instagram bezogen schon.
Also die Reels? Nee, ich verstehe gar nicht.
Also es gibt ja viele Leute, ich sehe das bei einem italienischen Account ganz oft, der macht quasi seine Reels, die er macht, vorher schon genauso in die Story und dann hinterher dann nochmal als Reel. Der macht gar keine Fotos. Also der hat quasi nur eine Art von Content und den spielt er komplett aus in den Stories und in den Reels, beides quasi gleich.
Ach so, meinst du? Nee, also ich finde es ein bisschen schade, dass die Beiträge nicht mehr so gut ankommen. Mir hat das immer Spaß gemacht. Aber ich merke auch selber, dass ich lieber also Videos bevorzuge. Das heißt also, deswegen kommen Videos einfach besser an.
Ja.
Bilder mache ich halt vor allen Dingen bei Instagram nicht mehr, sonst halt mache ich die für den Blog. Und ich stelle das manchmal in die Story. In der Story bin ich aber halt so ein bisschen privater, zeig mal mehr Tipps und Tricks. So, das ist halt, im Reel findest du halt eigentlich bei mir immer nur das Rezept und die Zubereitungsweise.
Ja.
Und in der Story habe ich dann mal irgendwelche Küchenhacks, Einkaufstipps. Also so ein bisschen privater ist es schon. Es sind jetzt nicht so ganz, also es sind jetzt nicht so super viele private Einblicke, würde ich jetzt sagen. Aber man kann mich da auf jeden Fall schon besser kennenlernen.
Ja, absolut. Also ich finde im Feed halt auch kaum statt. Also mich als Person sieht man nicht als Video oder als Post. Ganz, ganz selten mal, wenn ich auf einem Event war oder sowas. Kommt aber kaum vor. Viele filmen sich ja selber dabei und ich habe mir das auch immer vorgenommen, das zu machen, aber ich schaffe es einfach nicht umzusetzen. Habe dafür auch einfach nicht die Gegebenheiten zu Hause. Von daher habe ich ich mache immer noch Bilder mit Rezeptkarten.
Ja, ich glaube, eine der wenigen, der es noch macht.
Ja, ne, ich mache das einfach so. Ich mache es ja eh für den Blog, die Fotos, also warum auch nicht auf Instagram. Und viele, viele Leute, also es gibt immer noch mehr, die sich teilweise die Rezeptkarten speichern, als sich das Reel zu speichern. Echt? Ja, definitiv. Vielleicht auch einfach, weil die Rezepte bei mir ein kleines bisschen aufwendiger sind als bei dir, dass das wirklich nicht ganz ausreicht. Na, und dann lade ich ein Video meistens auch noch dazu hoch und wie bei dir halt auch in der Story ganz oft mal irgendwelche Tricks, die mir spontan einfallen oder irgendwas Lustiges, was mir gerade passiert ist. Ich hätte einen Brokkoli mal gekauft, der war einfach fast doppelt so schwer wie das, was draufsteht. Oder irgendein lustiges Katzenfoto oder irgendeine schöne Kaffeetasse und sag guten Morgen oder irgendwas aus meinem Leben gerade. Ne? Also ich bespiele die Story nicht, wie das ein Lifestyle-Influencer macht, der da quasi jeden Tag 20 Sequenzen aus seinem Leben teilt. Das mache ich nicht, das schaffe ich gar nicht, das möchte ich auch nicht. Aber das ist schon, ich versuche schon alle drei Formate, die Instagram mir bereitstellt, zu bespielen, weil es gibt Leute, die gucken die Stories einfach gerne. Egal, ob es jetzt ein Rezept-Account ist oder nicht, die wollen einfach wissen, was passiert hinter den Kulissen. Vielleicht sind das auch genau diejenigen, die hier diesen Podcast hört, ne? Wer weiß. Hier findet ja auch viel mehr statt als das, was wir auf unserem Account sonst zeigen. Genau, und das ist so meine Strategie.
Genau. Also da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel dahin zu fügen. Ich fasse nochmal zusammen. Also, in der heutigen Folge haben wir über Content-Strategien gesprochen, wie du erfolgreichen Content erstellen kannst, nämlich dass du ein bisschen auf deine Zielgruppe achtest, am Anfang sehr intuitiv und du solltest auf jeden Fall im Blick haben, was auch deine persönlichen Interessen sind. Wir haben darüber gesprochen, dass du deine Zielgruppe genau kennen solltest, auch wenn du das am Anfang vielleicht dir noch nicht ganz so bewusst ist. Du kannst einen Wiedererkennungswert haben, indem du vielleicht Strategien einbaust in deine Videos, die so Merkmalcharakter haben. Muss man aber auch nicht. Und du solltest auch darauf achten, wann und wo du deinen Content postest oder zumindest im Blick haben, dass das natürlich Auswirkungen auf einen Erfolg und eine hohe Reichweite haben kann.
Genau, und wichtig gesagt für alle, die damit starten wollen, erstmal machen ist nie verkehrt und dann kann man sich immer noch hinterher überlegen, wie strukturiere ich das Ganze, was funktioniert vielleicht auch gut, dann setze ich da mehr drauf, welche Inhalte haben gut performt und vielleicht ist das dann ja genau meine Art Content, worum ich eine Strategie baue. Also nicht irgendwie das als Anhalte oder als Anlass nehmen, nicht zu starten mit einem eigenen Foodblog oder mit einem eigenen Food-Account, weil das ja doch schon viele Dinge sind, über die wir gesprochen haben, sondern das sollte einfach nur ein kleiner Hinweis sein, die eine oder andere Sache, die du vielleicht noch nicht gehört hast, die du vielleicht später mal umsetzen kannst und die uns hilft, als Content-Creator erfolgreich zu sein.
Zumal wir das ja auch schon jetzt jahrelang machen. Also das darf man nicht vergessen.
Nur nochmal betonen, wir sind voll die Profis, wir machen das jahrelang. Und weil wir so Profis sind, weisen wir nochmal auf die Shownotes hin, weil natürlich alle wichtigen Infos von der Folge drin sind. Und wir würden uns trotzdem freuen, wenn du die Podcast-Folge gut bewertest. Wenn du Spaß hattest, freuen wir uns auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.